herzlich willkommen zu Folge 161 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und mit dem Tim. Hallo Tim.
Wunderbar, dass wir es zu viert heute schaffen.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, dass es mal wieder geklappt hat, dass wir alle vier zusammen in der Leitung sind. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, mit uns in Kontakt tretet.
Fragen auch. Schreibt uns gerne, hinterlasst uns Bewertungen, empfiehlt uns weiter, könnt uns kritisieren oder uns Verbesserungsvorschläge einreichen. Ihr könnt uns aber auch einfach sagen, dass ihr uns gerne hört. Und so. Also wir sind auf jeden Fall wie immer sehr froh, dass ihr da seid, weil ohne euch wäre das nicht so spaßig hier.
Weiß man nicht. Vielleicht sind wir auch sehr selbstgenügsam.
Ja, also ja, es ist ja schon auch so eine Therapiegruppe, die wir ins Leben gerufen haben, weil wir uns eben aufgrund der Entfernung damals und unseren jeweiligen Exilen, die wir auch brauchten, um über Fortuna zu sprechen, nachdem wir so auseinandergerissen wurden. Also ja, vielleicht hast du recht. Wir brauchen gar keine Hörerinnen und Hörer.
Wir sind uns selbst genug.
Das ist ja der Traum eines jeden Marketing- und PR-Profis, was wir hier gerade hingelegt haben. Aber das macht uns ja so glaubwürdig.
Und nachdem jetzt alle abgeschaltet haben, reden wir jetzt über Fortuna.
Endlich, nur unter uns. Jetzt können wir wirklich offen sein. Ohne Filter.
Ja.
Aber vielleicht fangen wir mit dem Guten an. Der Zweiten, ganz kurz.
Ja, also tatsächlich würde ich das jetzt als Anlass nehmen, dass 24 Runden gespielt sind, auch bei der Zweiten. Nach 12 Runden gab es einen Trainerwechsel, wie wir alle wissen, zu Jens Langenieke. Und nachdem man gerade in den ersten 12 Runden 9 Punkte gesammelt hatte und ich ja dann auch noch ein bisschen berichtet habe von dem Auftakt von Langenieke, wo er gerade 5 Tage die Mannschaft kennengelernt hat und da auch kein Punkt gemacht wurde gegen Wuppertal, hat man dann jetzt in den folgenden 11 Spielen 25 Punkte eingesammelt, was einfach bedeutet, wenn man das von Anfang der Saison umgesetzt hätte, dann würde man jetzt um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielen. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die Wahnsinn ist, wo man halt auch echt nochmal genauer drauf schauen muss, wer da alles vielleicht in der nächsten Saison bei einem größeren Kaderumbruch den Sprung schaffen kann.
Das Problem ist, glaube ich, dass man da auf Spieler nicht aufpassen muss. Ich glaube, das Brisanteste, und ich wollte kurze Folge machen, aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, das Brisanteste, die brisanteste Personalie ist halt der Trainer.
Ja.
Und darüber wird man sich Gedanken machen müssen.
Ja.
Weil es ja eh immer schon so hieß, Fortuna will Jens Langenieke aufbauen und irgendwie, ne, im Hintergrund haben und es wäre nicht schlecht, wenn er bereit stünde, wenn man mal, ne? Eventuell, wenn er zu erfolgreich ist, werden da auch andere Vereine interessant und dann wird Jens Langenieke vielleicht vor der Frage stehen, welche Möglichkeiten bietet ihr mir denn, Fortuna? Und die Fortuna muss sich das fragen, ob sie das Jens Langenieke bieten kann.
Von daher gerne in den verbleibenden 12 Spielen wieder 9 Punkte holen.
Nee, das nicht. Aber im Hinterkopf ist es, wir müssen da gar nicht weit drüber reden. Ich glaube, wir werden da ohnehin irgendwann drüber reden im Laufe dieses Jahres, gegen Ende der Saison, man weiß es nicht, Anfang der nächsten Saison, who knows. Aber im Hinterkopf hat man es natürlich.
Ja, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, wir nehmen dieses heiße Eisen mal kurz aus dem Ofen, schauen es uns an und legen es dann einfach mal wieder zurück und sagen, dass wir da vielleicht in ein paar Wochen nochmal drauf schauen. Ja, aber auf jeden Fall wirklich eine richtig, richtig starke Serie und wirklich beeindruckend. Also ich glaube, die Zweite ist die zweitbeste Mannschaft in der Regionalliga nach Aachen, die halt auch einfach absolut alles gewonnen haben seitdem. Und ja, das ist halt richtig, richtig stark. Und ich glaube, wenn wir uns nochmal erinnern, wie wir eigentlich fast seit dem Saisonstart, der ja auch ziemlich daneben gegangen ist, darüber geredet haben, dass die Zweite wirklich Gefahr läuft, irgendwie abzusteigen. Und jetzt haben wir irgendwie Anfang März und die sind eigentlich mehr oder weniger schon so gut wie gerettet. Dann ist das wirklich ein richtig starker Turnaround. Und kann man wirklich aus Fortuna Sicht sehr zufrieden mit sein. Weil es ja, glaube ich, auch, also speziell auch in nächster Zeit weiterhin mit Sicherheit ziemlich wichtig bleiben wird, dass man über die Regionalliga vielleicht das ein oder andere Talent entwickeln kann, um es halt an den Zweitliga-Fußball heranzuführen.
Und, oh, ich sehe, was du da gemacht hast, Lou.
Ein Spieler.
Schöne Überleitung.
Ja, ein Spieler, auf den das auf jeden Fall halt auch zutreffen könnte und zutreffen sollte, weil man das sogar in der in den Statements zur Vorstellung genauso gesagt hat, ist Danny Schmidt. Denn Fortuna hat, nachdem man ja schon vor einigen Wochen bekannt gegeben hat, Tim Rossmann von Karlsruhe verpflichtet zu haben, schon einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Verhältnismäßig früh, muss man sagen. Man verpflichtet mit Danny Schmidt einen offensiven Mittelfeldspieler, der relativ flexibel einsetzbar ist, also kann wohl irgendwie auch mal in der Sturmspitze agieren. Mit 1,88 auch ziemlich groß für einen offensiven Mittelfeldspieler. Wirklich erstmal ganz, ganz interessant. Also bin ich sehr gespannt, wie das letztendlich wirklich dann ausschauen wird, was das für ein Spielertyp ist. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie der bisher ausschaut, weil ich habe ehrlicherweise noch keine Sekunde von ihm gesehen, wie er Fußball spielt. Ich glaube, das gilt für alle von uns hier in der Runde. Da lassen wir uns einfach mal überraschen und werden wir mit Sicherheit auch eher so zum Sommer vielleicht nochmal einen genaueren, längeren Blick drauf werfen. Aber es ist eben auch kein Spieler, den man jetzt eingeplant hat, um halt sofort irgendwie eine tragende Rolle in der Profimannschaft zu spielen, sondern man möchte den vielleicht so ein bisschen zwischen der ersten hin und her schieben. Man plant ihn auch halt in der zweiten einzusetzen, aber der wird mit Sicherheit auch eine ziemlich faire Chance bekommen, sich einen Kaderplatz in der ersten Mannschaft zu erspielen im Trainingslager. Von daher sind wir mal sehr gespannt.
Ja, man muss vielleicht
was noch, man sich da wohl, ja.
Man muss vielleicht sagen, dass ein offensiver Mittelfeldspieler, das ist nicht falsch, aber ist ein bisschen irreführend, glaube ich. Also wenn ich mir angeguckt habe, wo der gespielt hat, laut transfermarkt.de, könnte man ihn fast eher als Mittelstürmer sehen, weil er das häufiger gespielt hat. Also er wird halt auch bei Mainz 2 hin und her geschoben, aber ihn als klaren offensiven Mittelfeldspieler zu versprachlichen, wird ihm, glaube ich, nicht ganz gerecht.
Ich habe jetzt einfach mal an das gehalten, was Fortuna im offiziellen Statement gesagt hat, weil ich dann mal davon ausgehe, dass das die Position ist, wo Fortuna ihn sieht. Aber gut, dass du es irgendwie nochmal anführst. Sind das jetzt vor allen Dingen die Daten der Karriere oder die von dieser Saison? Oder hast du da beides genau angeschaut?
Die letzten beiden Saisons sind das. Also davor hat er in der Saison 21/22 hat er noch nicht so richtig für Mainz 2. gespielt. Aber dann ab der 22/23 Saison spielt er regelmäßig für die 2. Und warte mal, ich schaue mal kurz. Ja, und da spielt er quasi in so einem 3-4-3 durchaus auch mal vorne drin. Ist so für um die 10 Tore gut in den letzten beiden Jahren, wobei ja die aktuelle Saison noch nicht zu Ende gespielt ist, da hat er 9 Tore geschossen. Und es ist ja noch ein bisschen was zu gehen. Aber ich glaube, trotzdem stimmt der Rest von dem, den du gesagt hast, sehr. Also ist ein Perspektivspieler, von dem man hofft, dass er sich bei der Fortuna entwickeln kann. Dass er vielleicht sich anbietet für den Kader, aber es ist jetzt kein Eckpfeiler der nächsten Saison.
Ja, und da wird es ja interessant, Jan.
Trotzdem, ich würde noch, glaube ich, gerne einen Satz sagen, bevor wir jetzt noch schon auf die nächste Saison schauen, einfach, dass ich das finde, dass ich es gut finde, dass man halt auf solche Spieler geht. Dass es wirklich ein interessantes Profil ist, was Fortuna in den letzten Jahren irgendwie eigentlich zu wenig gemacht hat, irgendwie Spieler zu holen, die wirklich noch entwicklungsfähig sind und wo halt noch nicht der Karriereknick gekommen ist, so, ne? Sondern ich glaube, der kommt jetzt genau in dem Moment zur Fortuna, wo die Entwicklung bei Mainz halt an einem Ende halt angekommen ist. Der war jetzt ein paar Mal unter Bo Svensson, glaube ich, bei Mainz. Ist er halt quasi im Bundesliga-Kader gewesen oder hat zumindest mit dem Bundesliga-Kader mittrainieren dürfen. Da hat es dann aber nicht ganz gereicht. Aber es ist noch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, da gibt es wirklich den Karriereknick oder der Spieler stagniert, sondern es geht da halt einfach gerade nicht mehr weiter. Es ist aber schon noch jemand, der dessen Karrieretrajektorie halt irgendwie eher noch nach oben zeigt. Und da finde ich, ist es genau der richtige Augenblick, halt irgendwie auf so einen Spieler zu gehen. Und dass es halt ein Spieler ist, der wahrscheinlich am alleruntersten Ende im Kadersegment halt irgendwie dann letztendlich verdienen wird und damit halt auch einfach was ist, was Fortuna, glaube ich, sehr, sehr gut gerade gebrauchen kann. Ist einfach auch super, super positiv. Und ja, ich weiß nicht, Moritz, kannst du dir vorstellen, dass das wirklich jetzt irgendwie auch bedeutet, dass das jetzt so ein kleiner Paradigmenwechsel in der Transferstrategie sein wird? Also das ist ja auch was gewesen, was letztendlich Daniel Thun sogar ganz kurz, glaube ich, in der Pressekonferenz angerissen hat vor dem Hannover-Spiel.
Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, es hat sowohl Daniel Thun jetzt kürzlich angesprochen, aber er hat es auch schon zwischendurch immer mal wieder angesprochen, dass er gerne junge Spieler hat, die er entwickeln kann und so. Und es ist schon irgendwie ein etwas anderer Weg und ich denke, da kommen so einige Sachen zusammen. Ich glaube, es ist erstmal, wie du sagst, auch ein sehr schlauer Transfer. Und es kommen jetzt halt so ein paar Sachen zusammen, bei denen ich mich zumindest frage, wie kommt das? Also ne, es gibt jetzt gerade zwei Neuverpflichtungen schon für die kommende Saison, beide in diesem Segment. Ich meine, Rossmann ist ja nochmal ein bisschen anderer Fall. Der hat ja schon anscheinend in der zweiten Liga sehr großes Talent aufblitzen lassen und sich dann verletzt. Also das ist ja nochmal ein bisschen anderes Regal. Aber der Zeitpunkt der Verpflichtung ist doch bemerkenswert bei beiden. Und es könnte halt auch einfach darauf hinweisen, dass für die bisherige Strategie im Endeffekt auch einfach nicht mehr das Geld da sein wird. So, dass es eine Art von Reaktion ist darauf, dass man jetzt höchstwahrscheinlich zweite Liga spielen wird und nicht an die ganz großen Geldtöpfe rankommt. Zumindest nichts, was man jetzt kalkulieren kann und dass man sehr wahrscheinlich auch einige Spieler nicht halten / verpflichten können wird. Also, dass man Ciolis verpflichtet, ist, glaube ich, einfach völlig unrealistisch. Aber dass Tanaka vielleicht geht, wenn der so weiterspielt und Fortuna nicht aufsteigt, ist nicht so unrealistisch, dass man Johannesson kaufen kann, wenn man nicht Tanaka für 8 Millionen verkauft kriegt. Ist auch schwierig. Das heißt, auch die Position, die jetzt Schmidt, ja?
Ja.
Entschuldigung.
Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name, da muss man schon mal auch.
Man läuft halt Gefahr,
ihn mit Schmidt falsch auszusprechen.
Meier oder sozusagen, egal, Schneider. Und ich finde, das ist schon irgendwie eine Frage, die man sich jetzt stellen muss. Wird da jetzt gerade quasi finanzpolitisch bei der Fortuna auf die Realsituation eingegangen? Mit solchen Verpflichtungen und tatsächlich eine Art Kaderumbruch und Paradigmenwechsel vorangetragen,
Das wäre ja ein bisschen.
Das ist auf jeden Fall wirklich ganz spannend. Es ist auf jeden Fall wirklich ganz spannend, dass Thun das erste Mal halt wirklich nicht diese Spieler vom Profil eines Danny Schmidt halt gefordert hat, sondern gesagt hat, dass man das jetzt wirklich in Zukunft eher genau auch so machen möchte, wie er das gefordert hat und umsetzen möchte. Ich weiß nicht, Jan, willst du noch anschließend dazu was sagen?
Ja, ich denke mal, das hätte man ja auch vor einem finanziellen Problemsituation auch schon machen können. Also wenn das tatsächlich jetzt die, wie Moritz das andeutet, quasi die Reaktion auf weniger Geld ist, dann ist das irgendwie erklärbare, aber halt auch gleichzeitig schwierige Entscheidung, weil man hätte es ja vorher schon machen können, hat es aber nicht gemacht. Also für die Kadertiefe und um die geht es ja hier, die ja auch nicht so schlecht ist und nicht unwichtig ist, das haben wir hier quasi wöchentlich wiederholt, dass das gut gewesen wäre, wenn man vor der Saison einen breiteren Kader gehabt hätte. Zugegeben nicht mit Spielern ausgestattet wie halt Danny Schmidt, der halt eben jung ist, sondern eher mit so einem Danny Schmidt in 5 Jahren, wenn er sich nicht so entwickelt, sondern eher so ein solider Zweitligaspieler ist. Und ja, aber ich glaube, das wirkt ein bisschen so, dass das jetzt eine Reaktion sein kann. Das würde ich auch positiv sehen. Also ich finde das, was wir jetzt sehen, ja sehr gut mit den beiden Transfers, die man frühzeitig klar macht, wo man halt weiß, okay, bei dem einen kauft man ein bisschen Risiko mit ein, bei dem anderen weiß man, dass die finanzielle Invest nicht so groß sein wird, aber die Upside, also die Entwicklung hoffentlich schon da ist. Aber wenn das jetzt nur passiert, weil man kein Geld hat, und ich glaube das eben auch, wie Moritz das sagt, dann liegt dem ja irgendwie keine gute Analyse zugrunde, sondern nur eine Notwendigkeitsfeststellung. Und das fände ich halt ein bisschen schwierig, aber das werden wir, glaube ich, erst sehen. Also den Transfer von Danny Schmidt können wir eigentlich so nicht bewerten, sondern müssen ihn im Kontext dessen bewerten, was halt im Sommer passieren wird.
Ja, deswegen ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen früh, dass wir jetzt uns direkt fragen, was die ganz großen Auswirkungen irgendwie deswegen sind. Ich würde trotzdem vielleicht irgendwie für den Hinterkopf schon mal die Frage stellen, wenn das wirklich so sein sollte, dass da jetzt ein Paradigmenwechsel stattfindet aufgrund einer Notwendigkeit und nicht aufgrund einer Überzeugung, ist dann die derzeitige sportliche Leitung, also speziell muss man dann natürlich Klaus Allofs nennen, ist es der richtige Mann, wenn man da jetzt wirklich einen anderen Weg einschlagen will. So, die Antwort, ich glaube, da wissen alle, die hier schon länger zuhören oder irgendwann mal schon mal zugehört haben, dass ich da nicht der Überzeugung von bin. Ich sehe einfach, wenn das wirklich so stattfinden sollte, Klaus Allofs nicht diesen Prozess repräsentieren und vorantreiben und könnte mir sogar vorstellen, dass er das selber halt auch so sieht. So, deswegen vielleicht werden wir ist das auch so eine ganz kleine Ankündigung darauf, dass es da auch nochmal Diskussionen irgendwie in der Spitze über den Weg der Fortuna halt irgendwie geben wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Klaus Allofs vielleicht sogar im Sommer zurücktritt. Also das ist nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, aber das ist eine Sache, die ich mir nach so einem Transfer zumindest vorstellen könnte, einfach weil ich sehe nicht, dass das der Weg eines Klaus Allofs ist. So, und da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
Ich finde es ein bisschen schwierig, dass du das jetzt hier einfach so in den Raum stellst, weil das natürlich jetzt eine grundlegende Diskussion zufolge haben müsste eigentlich, die wir nicht machen wollten. Also, weil das ist einerseits ist es halt völlige Spekulation. Ich wüsste jetzt nicht, auf welcher Grundlage du zu dem Schluss kommst, dass Klaus Allofs denn den Weg nicht mitgehen möchte. Und natürlich, ob Klaus Allofs halt das halt gut gestalten kann, weiß ich halt nicht. Also darüber müsste man jetzt auch nur mal diskutieren. Eingehend. Das ist ja ein ziemlich großes Brett, das du da aufmachst, dass wir jetzt bohren müssen oder müssten. Weil man kann ja jetzt, das ist sehr viel Spekulation und das würde ich jetzt auch nicht so stehen lassen wollen, ehrlicherweise.
Also tatsächlich gehe ich mal davon aus, dass es Klaus Allofs letzter fußballbezogener Job in seinem Leben sein wird bei der Fortuna und ich sehe auch nicht, dass er da jetzt schon aufhören will. Also ich sehe das nicht. Gut, aber ich sag mal, ich bin trotzdem sehr überrascht, wenn unter der Woche im Februar Meldungen über eingetütete Neuzugänge über die App kommen. Also das ist etwas, das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Und deshalb schauen wir ja mal, vielleicht kommt ja der Frühling hat gerade erst begonnen, vielleicht kommt ja noch mehr rein und dann können wir das in ein paar Wochen nochmal neu bewerten. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt bis zum 31. August auf die nächsten Bestätigungen warten.
Das wäre ja schon witzig, wenn die ein oder andere Verlängerung noch passieren würde demnächst. Schon, ja. Das ist schon auch ein bisschen wichtig.
Emotional wie sportlich. Ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ich würde auch, um das abzuschließen, ich glaube, wir sind alle diesem Transfer von Danny Schmidt sehr positiv gegenüber, was diesem Spieler angeht, vielleicht eine realistische Einschätzung dessen, was er leisten können muss, um uns glücklich zu machen. und auch, dass solche Transfers prinzipiell etwas sind, was die Fortuna tun sollte.
Ja. Aber es öffnet halt eben auch einfach schon so ein bisschen so dieses Tor zur nächsten Saison, wo wir, glaube ich, auch alle, als Fortuna-Fans ehrlicherweise noch gar nicht, glaube ich, so genau wissen wollen, was eigentlich hinter diesem Tor ist, weil wir, glaube ich, schon ahnen, dass wenn das mit dem mit dem Finaleinzug im Pokal und mit dem Bundesliga-Aufstieg nichts werden sollte, dann ja, wird die nächste Saison vielleicht irgendwie nicht ganz so spannend und nicht ganz so rauschend, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Also vor allen Dingen auch einfach, weil da weil der Umbruch etwas größer sein könnte, der uns dann bevorsteht, als wir uns das wünschen.
Absolut. Ja. Man kann ja nur sagen, das ist ja auch das, was ich hier in den letzten 3 Wochen gesagt habe, Ao Tanaka im Fortuna-Trikot so lange beim Fußballspielen zusehen, wie es nur irgend geht. Und dieses Hannover-Spiel hat vieles hervorgebracht, auch am Ende nicht ganz so schönes, aber Ao Tanaka hatte wieder einen herausragenden Tag, hat Dinge getan, die ich sehr, sehr schön fand. Und das ist doch eine positive Überleitung, über dieses Hannover-Spiel zu sprechen.
Absolut. Auch wenn ich dir im Laufe der Besprechung ein bisschen, was sagt man, Salz in die Suppe? Nee, ne?
Die Wunde? Nee, ich weiß es nicht genau.
Genau, auf jeden Fall.
Wasser in die Suppe?
Das ein bisschen
Wasser in die Weiden. Suppe.
Ich möchte das eigentlich will ich trüben, das Bild.
Ja, wir sprach. Ja. Ah, das ist schon, diesen Podcast hört man auch wegen dieser Gewandtheit, mit der deutschen Sprache umzugehen. So wie das in Hannover ja auch ist, weil man da immer gut Hochdeutsch spricht und quasi perfekt Aussprache hat, ohne störende Dialekte.
Ja, und das sind auch ungefähr alle positiven Sachen, die mir über Hannover einfallen, wenn ich
Nachdenken
bekomme.
Wenn es denn positiv ist.
Wenn es um Hannover 96 im Speziellen geht, weil da muss man ja auch einfach sagen, die letzten Auftritte der Fortuna sind da ja nicht allzu erfolgreich verlaufen. Und auch die Vorzeichen am vergangenen Samstag standen jetzt ja irgendwie nicht absolut positiv, was natürlich wie immer damit zu tun hatte, dass Hannover, glaube ich, durchaus mehr aus dem Vollen schöpfen könnte in der Personalsituation, als es die Fortuna tun konnte. Und dementsprechend hat man sich dann bei der Fortuna auch einiges überlegt, wie man letztendlich diesen Lauf, mit dem Hannover ja auch ins Spiel gegangen ist. Klar, man hatte natürlich gerade gegen Osnabrück verloren, aber hatte
natürlich das nicht.
Sehr, sehr viel richtig. Das passiert in besten Teams, dazu später noch mehr in der Folge. Aber waren natürlich wirklich als eine der stärksten Rückrundenmannschaften angereist. Und dann hat sich das Trainerteam um Tune sehr viele Gedanken gemacht, wie man letztendlich eben auf diese Raute reagieren wird, wie man die eindämmen wird, und ist dann am Ende bei einer Kontertaktik, und zwar bei einer ziemlich eindeutigen Kontertaktik gelandet. Tim, hättest du dir vorstellen können, dass die Fortuna wirklich so dermaßen bereitwillig den Ballbesitz abgibt und Hannover spielen lässt vor dem Spiel?
Ja, also vorstellen hätte ich mir das schon können, weil man muss sich ja auch überlegen, aus was für einem Lauf Hannover einfach kommt. Die hatten jetzt zu Hause in den letzten Spielen immer mindestens 2 Tore gemacht und viele Punkte eingesammelt. Und dann kann man ja auch sagen, ja, zeigt doch mal, dass ihr nicht nur einen Zwischenhoch habt, sondern vielleicht noch in den Aufstiegskampf eingreifen wollt. Und wir ziehen uns erstmal zurück. Also ich war tatsächlich gar nicht so überrascht, dass man Hannover hat erstmal machen lassen. Und das hat ja auch ganz hervorragend funktioniert.
Also ich war schon überraschter. Ich würde jetzt gerade den Gedanken gehabt, ob das alles ein Generalplan ist, den man Richtung April schickt, ja, gegen Leverkusen perfekt kontern zu können. Ja, bis dahin muss die perfekten Konter stehen. Deshalb war die zweite Halbzeit, wo man eben genau das nicht gemacht hat, umso besser. Da hat man noch mehr Anschauungsmaterial, um zu zeigen, da, so macht man das nicht, das Kontakt. Aber in der ersten Halbzeit hat man ja auch genau das Gegenmaterial, zu sagen, genau so machen wir es. Also deswegen, ich war schon überraschter als Tim, muss ich sagen, weil das ja, also, dass die Fortuna halt die Mitte zumachen würde, dass man halt mit drei Mittelfeldspielern spielen würde, im Gegensatz zum Spiel davor. Ich glaube, dessen waren wir uns ja einig letzte Woche, und das ist ja auch nicht überraschend, sondern wenn man gegen die Raute spielt, dann macht das ja auch Sinn. Ansonsten war dann der Spielverlauf eher, ja, für mich überraschender als für Tim, aber klar, man
gibt... Naja gut, aber ich meine, man wusste dadurch, dass Hannover so aufgelaufen ist, wie wir es ja auch letzte Woche vorhergesagt haben und wie sie eigentlich immer spielen, und mit dem vielleicht Vorzeichen, dass Hannover was gut zu machen hatte beim eigenen Publikum und aber auch in den letzten Wochen zu Hause performt hat, dass das funktionieren wird aus Hannover Sicht oder funktionieren sollte über extrem hochstehende offensive Außenverteidiger. Und da kann man ja dann auch schon mal die sich ergebenden Räume nutzen. Und also das, was mich eher überrascht hat, ist, dass es so schnell so gut aufgegangen ist, weil ich glaube nicht, dass Fortuna so tief gestanden hätte jetzt über die gesamte erste Halbzeit und weiter gelauert hätte. Aber es ist ja schon vorher extrem gut aufgegangen und das war hervorragend.
Ich muss sagen, ich habe mich in den ersten 10 Minuten gefragt, wie das sein kann, dass nicht mal ein Pass rauskommt, weil Hannover ja wirklich ein Pressing gespielt hat und immer versucht hat, oder häufig zumindest auch versucht hat, mit zwei Leuten den ballführenden Mann anzugehen, und Fortuna ja weit in der eigenen Hälfte war, dass ich dachte, also ich hatte schon geflucht, dass es nicht gelingt, weil irgendwo muss dieser freie Raum ja dann entstehen, wenn, wie du sagst, Tim, zum Beispiel die Außenverteidiger so hoch stehen. Das heißt, für mich kam das 1:0 ein bisschen zu spät schon. Zumindest der erste Torschuss, den es ja bedeutet hat. Der erste Konter.
Ich würde halt auch überlegen, wenn Tim sagt, das ist dann, hat dann geklappt, das stimmt ja, es ist ja, wenn man diese erste Halbzeit geguckt hat, würde ja keiner jetzt sagen, dass das nicht funktioniert hat, aber hat es denn vollumfänglich geklappt? Oder muss man sich fragen, es hat nur so halb geklappt, nämlich nur auf der linken Seite, während halt Felix Klaus ja zum Beispiel das ganze Spiel über, bis er ausgewechselt worden ist, kaum präsent war, obwohl da ja über rechts natürlich wie immer mit Zimmermann mehr Ballbesitz ist. Oder ob das ja, Teil des Planes war,
sagen, ne? Dass man... 48% der Angriffe sind wieder über rechts gelaufen.
Aber war es vielleicht auch irgendwie, auch das haben wir ja schon besprochen, das ist wiederum ja dann bekannt, ja, diese krasse Kontertaktik nicht, aber halt dieses, wir machen halt ein bisschen mehr über rechts, aber eigentlich wollen wir durchaus auch mal auf Zollis verlagern, der dann halt mehr Raum hat, wenn man ihn denn findet, damit er die Gelegenheit nutzen kann, um eben seine Finisher-Qualitäten auf den Platz zu bringen. Also ist das eigentlich, ist die Rolle, die Klaus nicht gespielt hat, quasi irgendwie Teil des Designs dieser ersten Halbzeit, oder hätte es auch anders laufen können sollen, dass man eben über beide Flanken nach vorne kommt, aber es hat eben nur über eine sehr gut geklappt und über andere nicht so gut. Was man aber nicht merkt, weil es steht 2:0 zur Halbzeit, also ist der Plan natürlich voll aufgegangen. Ja, also das ist jetzt vielleicht auch eine komische Diskussion, die ich hier versuche anzureißen, aber macht das was mit euch, dass ihr sagt, das klappt nur über die eine Seite, oder ist es irgendwie okay?
Also ich vermute schon, dass es schon auch eher bei Design ist, weil es ja einfach seit eigentlich die ganze Saison halt irgendwie mehr oder weniger schon so läuft, und speziell ja auch die letzten Spiele, und man darüber eben die Gefährlichkeit halt eben auch ausstrahlen kann. Du hast ja eben mit einem Tanaka speziell, aber halt auch mit einem Engelhardt irgendwie Leute, die dann ja auch in der Lage sind, auch teilweise unter Druck dann halt die Verlagerung zu spielen. Auch ein Johannesson kann das natürlich durchaus mal machen. Und wenn du dann halt entweder mit einem langen Ball auf die rechte Seite oder wie du es ja in den gegen Rostock jetzt in dem Heimspiel sehr, sehr viel gemacht hast, oder halt einfach über einen ganz normalen Ballvortrag und die vor allen Dingen über die rechte Seite gehst, den Gegner halt so ein bisschen locken kannst, dann die Verlagerung spielen kannst, dann ist natürlich Zollis viel, viel eher der Spieler, den du halt mit viel Raum in so eine Situation reinbekommen willst, als es halt vielleicht ein Felix Klaus ist. So, ne? Das ist uns ja eigentlich allen bewusst und genau so kannst du ja eben auch eigentlich die Qualität von dem Zollis am besten zur Geltung bringen und ich glaube, wenn du halt schon so einen Unterschiedsspieler hast, wie die Fortuna ihn mit Zollis halt eben gerade hat, dann kann man natürlich auch schon sehr, sehr viel daran ausrichten, dass man den halt ins Spiel bringen möchte.
Also tatsächlich finde ich, dass das Spiel eigentlich nur Fortuna perfekt abgebildet hat, der Saison. Weil tatsächlich, klar, ist Felix Klaus in wenige Angriffe dieses Mal eingebunden gewesen. Aber wenn es jetzt um die zwei Tore geht und die Torbeteiligung, dann haben ja Felix Klaus und Christos Zollis ungefähr gleich viele Minuten auf dem Platz gesehen. Und Felix Klaus ist an 7 und Zollis an 18 Toren beteiligt. Also das ist halt einfach momentan unsere starke Seite.
Genau, und ich würde auch sagen, sie ist es halt deswegen, weil man halt viel mehr über rechts macht und dann hat den Ball rüberkriegt auf die andere Seite. Mhm. Sieht man dann ja auch Toren. Ne? Also es ist halt so ein bisschen die Frage, wie ich Felix Klaus bewerten möchte, man kann halt sagen, das kauft man halt damit ein und ist okay.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es liegt eben auch vor allen Dingen daran, dass sich das jetzt halt so stark nochmal gewandelt hat. Also, dass einfach noch viel mehr Angriffe der Fortuna über rechts laufen und dass man das halt wirklich so spielt, eben mit dem Aufbau über die rechte Seite und dann eben dieses Verlagern und dann versuchen, sehr, sehr schnell zum Abschluss zu kommen. Seit sich halt Emanuel Ijoa verletzt hat, ne? Weil du natürlich dann, du hast einfach sehr, sehr viel spielerische Klasse im Kombinationsspiel auf der linken Seite verloren. Ne? Und ich glaube, wir haben es jetzt ja auch gerade in dem Spiel gegen Hannover wieder gesehen, wie häufig Gavori einfach links richtig viel Platz hatte. Der weiß halt nichts damit anzufangen. Ne? Der schlägt entweder eine Halbfeldflanke, obwohl 10 Meter um ihn rum halt kein Gegner ist, sorgt auch oft genug dafür, dass ihm diese Halbfeldflanke dann irgendwie auch nicht mal gelingt, obwohl er keinen Gegnerdruck hat. Oder er läuft halt irgendwie so, dass er Zollis die Option nimmt, wenn Zollis den Ball hat, wenn er selber den Ball hat, zieht er nach innen, sodass er sich dann mit Zollis irgendwie auch mehr oder weniger auf den Füßen steht. Du musst halt immer so ein bisschen versuchen, Gavori im Offensivspiel ein bisschen zu kaschieren und auf rechts hast du eben diese Option, ne? Weil halt einfach Zimbo zusammen mit Klaus, zusammen mit einem oder zwei Spielern aus dem Zentrum, die dann halt irgendwie helfen, die können halt einfach den Ball wirklich vernünftig nach vorne bringen und das ist halt eben auf der linken Seite viel, viel schwerer und vor allem ist es halt viel, viel schwerer, da wirklich dann was zu kreieren, was dann halt nicht bei einer Halbfeldflanke, die dann einfach rausgeköpft wird von, weiß ich nicht, Halzenberg, Neumann und so weiter, dann endet in so einem Spiel.
Ja. Man kann ja sagen, es führt halt auch nicht. Es gibt eine relativ gefährliche Chance kurz vor dem 1-0 von Hannover. Also die Fortuna schafft es zwar nicht, wie Moritz meint, offensiv die Räume, die es wohl geben muss, wegen des Hannoveraner Spiels zu nutzen, bis zum 1-0. Insofern fällt es halt auch ein bisschen aus dem Nichts, dieses Tor. Aber man lässt wenig zu. Hannover kommt jetzt nicht irgendwie gefährlich zu Abschlüssen und das zieht sich auch recht lange durch dieses Spiel, möchte ich hier schon mal sagen. Und dann kommt es aber halt zu einem ja, sehr guten Moment, mit dem Ao Tanaka eine gewisse Rolle spielt. Zollis hat den Platz und nutzt ihn dann auch perfekt. Ball ist abgefälscht, aber trotzdem wissen wir ja, dass bei Christos Zollis sowas auch mal reingeht. Also nicht nur Glück.
Nö. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass dieser Ball halt irgendwie auch sonst reingeht. Aber so wird der wirklich absolut perfekt abgefälscht und senkt sich dann traumhaft da in die lange Ecke. Einfach genau der Move, den wir von Zolle schon sehr, sehr häufig gesehen haben und den man auch immer wieder dann mit Genuss halt zuschauen kann, wie der da seinen Trademark-Move hat. Und ja, hoffentlich werden wir das auch noch ein paar Mal sehen, diese Saison, weil mehr als 10 Spiele werden wir das wahrscheinlich nicht mehr können.
Ich finde es immer wieder beeindruckend und deshalb muss ich jetzt einfach nochmal diesen Vergleich bringen, dass jetzt Robben an der Ostsee, Robben am Maschsee war.
Boah, Tim.
Dass tatsächlich man das ja kennt. Also man kennt diesen Zolles-Move doch mittlerweile. Und trotzdem ist es nicht zu verteidigen. Also es ist schon so wie Robben das immer wieder aufgezogen hat und nicht zu verteidigen ist. Also schon sehr, sehr stark und leider auch zu stark für zweite Bundesliga, sodass wir jetzt noch 10 Spiele mit Zolles uns angucken können.
Moment, 14.
Verrechnet. 14?
Ja, die Relegation natürlich, klar. Ja,
ich steige direkt auf. Okay. Ach so. Ja, okay, 14, 12 bis 14. Darauf können wir uns, glaube ich, 12 bis 14 und Edelmetall. Darauf können wir uns einigen. Und ja gut, dann steht es als 1-0. Man hat sich schon so ein bisschen, also es war wirklich, also Moritz und ich haben es ja zusammen gesehen und die Freude, dass es halt so ein bisschen aus dem Nichts kam, hat eigentlich das Tor auch nochmal verstärkt. Ja, dass man... dass es so gut herausgespielt war und dass es dann aber trotzdem irgendwie in dem Moment sich nicht irgendwie angekündigt hatte, fand ich, war emotional noch schöner eigentlich. Weil man sagte, okay, Hannover müht sich da ab, wird aber nicht belohnt und dann kommt die Fortuna einmal und gefährlich vors Tor und macht es direkt. So will man das doch sehen. Ja. Kurz danach konnte man sehen, dass es etwas gibt, wo wir jetzt im Nachhinein wissen, das würde sich so ein bisschen durchziehen. Ecken von Hannover 96, wo die Spieler so ein bisschen zu viel Platz haben, sodass sie auch mal einen Fallrückzieher anbringen können von Hannover 96. Also da erahnte man schon, was eventuell später eine Rolle spielen würde. Aber es war ja erstmal egal, weil dann...
Dann kommt das Anschauungsmaterial für Xabi Alonso, ne?
Boah.
Ja. Also, also wirklich, wenn man mit einer Mannschaft besprechen will, wie man einen perfekten Konter spielt, würde ich dieses Tor zeigen. Da Ferner, schöne Ablage, Johannesson macht super mit, Tanaka mit dem absoluten Traumpass. Und Zolles eiskalt, also und alles sowas von gut und schnell und zielstrebig gespielt. Also das war tatsächlich dann doch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, wenn man so spielt, vielleicht geht ja dann doch noch was nach oben.
Ja, ich möchte auch nochmal halt in diesem...
alle Laufwege und alle Pässe, so, also es ist schon...
Ja. Fängt auch der Pass von Engelhardt, den möchte ich da eigentlich echt nochmal besonders hervorheben, weil es so unspektakulär aussieht. Also nach dem Ballgewinn von De Weijs am eigenen Strafraum, es ist halt Engelhardt, der richtig viel Gegnerdruck bekommt und wo es auch echt okay wäre, wenn der den Ball einfach irgendwie, wenn der erstmal irgendwie jemanden lang schicken würde. Aber der bleibt halt ruhig und spielt halt genau den wohltemperierten Ball, glaube ich, auf da Ferner ist es dann, glaube ich, ne? Der dann die Ablage macht. Ich finde, die Situation ist auch eigentlich symptomatisch für die Leistung von Jannik Engelhardt generell in dem Spiel. Also ich habe jetzt viele Leute gesehen, ich meine, Jan hat schon Tanaka hervorgehoben, Kastenmeier wurde sehr gelobt und Zolles wegen seinen Toren und so. Ich habe niemanden über Jannik Engelhardt reden hören und ich fand eigentlich, dass der ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat, weil er einfach die einfachen Sachen 90 Minuten lang gut gemacht hat. Und der war eigentlich der Düsseldorfer, der mir am besten gefallen hat an dem Tag, ehrlicherweise.
Ja, also, nee, also ich glaube, ich habe schon bessere Spiele von ihm gesehen. Und das ist vielleicht der Grund. Ich will ihn jetzt hier gar nicht kritisieren, aber ich habe ihn schon insgesamt mal besser gesehen. Aber trotzdem, er macht diesen Pass, dann darf Ferner auf Johannesson und Tim hat eben gerade schon diesen Tanaka-Ball dann in die Spitze. Aber vorher, dieser Pass von Johannesson in den Raum auf Tanaka, das ist ja ein absoluter Traum. Genau so muss man Pässe spielen und dann geht alles so schnell. Ich frage mich, ob es das beste Tor dieser Zweitligasaison der Fortuna war. Ich erinnere mich eben noch an das Felix-Klaus-Tor gegen Kaiserslautern. Das war auch sehr schön. Irgendwie perfekt im Zusammenspiel, aber dieses 2-0, Ah, das kannst du schon ins Museum stellen, glaube ich. Das war irgendwie. Es war eben nicht nur ein Kontertor. Du kannst ja auch Kontertore machen. Irgendwie gibt es dem schnellsten Spieler den Ball, der läuft durch, macht das Tor. Das, da kann ja auch vieles richtig vorher gefallen sein. Aber so macht man es ja noch ästhetisch schön.
Ja, ich fand es wirklich auch ganz, ganz weit oben, dieser Ball. Und was man halt irgendwie auch, finde ich, in dem Augenblick so ein bisschen vor dem eigenen Auge schon sehen könnte, ist, dass es vielleicht auch ein identitätsstiftendes Tor sein könnte. Weil ich glaube, wenn wir uns die ganze Rückrunde anschauen, ist die Fortuna ja schon auch ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Identität. Also man kann ja schon sagen, dass man irgendwie stagniert. Man hat generell ja diese riesigen Probleme, gegen Top-Teams zu gewinnen. Und gerade ja in dieses Hannover-Spiel hereingehend wusste man ja, dass letztendlich die ganze Restsaison jetzt daran hängen wird, ob man halt in der Lage sein wird, egal ob im Pokal oder in der Liga, halt irgendwie unerwartet gegen Top-Teams noch den einen oder anderen Sieg zu holen. Und ja, du hast dann halt eben diese 18. Minute, wo es dann nach diesem wunderschönen Tor auf einmal 2-0 steht. Und das ist zumindest irgendwie denkbar.
Ja, du hast die zweite Halbzeit ja auch gesehen, Lu, ne? Aber Tim.
Ja, ich rede jetzt über diesen Moment.
Okay.
Also in dem Moment schrieben wir uns ja auch, glaube ich, hin und her, dass es so wunderschön ist, dass ein Plan aufgeht. Also dass man mit dieser defensiveren Einstellung und Kontertaktik halt nach so kurzer Zeit 2-0 führt. Aber wir wissen ja bei Fortuna, dass ein Plan erst aufgegangen ist, wenn das Spiel vorbei ist. Und ich frage mich noch so ein bisschen, wo wir ganz am Anfang über Bayer Leverkusen und eben über Anschauungsmaterial für Xavi Alonso geredet haben, wie viele Spiele noch kommen, wo man so kicken wird in der zweiten Liga, weil bei Heimspielen werden die, glaube ich, selten so auftreten und an Auswärtsspielen gegen direkte Konkurrenz, da fällt mir jetzt vor allem noch das Spiel in ein, wenn da nicht der Drop schon längst gelutscht ist und da ist auch vor allem das Halbfinale schon weg. Also ich glaube, so eingestellt wie in der ersten Halbzeit jetzt gegen Hannover, werden wir Fortuna auch nicht mehr so häufig sehen.
Ja, aber zwei, also gegen HSV könnte ich mir das auch, ist ja nicht mehr Tim Walter am Trainer, aber schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist
genau, aber an der Stelle, wo es 2-0 steht und man denkt, Plan aufgegangen, Hannover hat ja dann schon noch Chancen in der ersten Halbzeit und im Prinzip auch relativ kurz nach dem 2-0 beginnen ja eigentlich die Florian Kastenmeier Festspiele, die es noch an diesem Tag geben wird. Also natürlich auch teilweise Unvermögen von Hannovers Abschlüssen, die nicht präzise genug kommen, aber Ernst hat in der ersten Halbzeit auch nach Ecken, hat der Jan ja eben schon angesprochen, zweimal noch eine Chance, wo Kastenmeier stark pariert und in der zweiten Halbzeit sollte sich das ja noch verstärken, sodass jetzt ich schon bei denen bin, wo ihr eben über Yannick Engelhardt geredet habt, die sagen, am Ende hält Florian Kastenmeier, wenn wir jetzt die zweite Halbzeit uns angucken, auch den Punkt noch fest und Hannover spielt Fortuna ja eigentlich dann an die Wand. Also.
Ja, weil, du hast eben vom Unvermögen der Hannoveraner gesprochen, in der ersten Halbzeit schon halt den Anschlusstreffer zu machen. Ich würde halt auch, das könnte man mit dem Unvermögen halt auch aufnehmen und sagen, dass man kann auch vom Unvermögen der Fortuna sprechen, Standards vernünftig zu verteidigen. Das sah man in dieser zweiten Halbzeit ja. Der zweite Pfosten. Da war immer eine riesen Lücke. Und zwar, also dass Ernst halt zweimal mehr oder weniger in der gleichen Situation ist, das zeigt ja, dass da halt was gewaltig schief läuft.
Ja, ist halt eine Abwehrkette, die so auch in unseren kühnsten Träumen am Anfang der Saison, ja, weil wir auch noch nicht wussten, wer da noch alles wechselt, als erste Abwehrreihe vorstellbar gewesen wäre. Also ja, es ist halt eine Innenverteidigung, die sich dann auch nochmal umformiert, später mit Quaschi und Oberdorf. Also das ist halt nicht das.
Aber im Standard ist ja nicht nur die Innenverteidigung. Das ist dann ja irgendwie mehr als genau. Das, ne?
Ja,
ja, aber da möchte ich auch gleich mit dem trüben Wasser in der Suppe drauf eingehen. Aber na,
Nee, sind wir noch nicht beim trüben Wasser. Dann, was waren denn die Lichtblicke noch in der ersten Halbzeit?
Ja, genau. Da würde ich gerne noch zwei Sätze zu sagen. Genau, es gab ja dann auch nochmal eine gefährliche Situation für die Fortuna, ne, wo Zimbo abschließt, ja. Dann war er ein bisschen zu schwach. Und dann gab es in der 30. eine Situation, wo Tanaka einen Fehlpass spielt, an der man aber ganz hervorragend sehen konnte, was so gut in dieser ersten Halbzeit geklappt hat. Die Fortuna war nämlich extrem schnell wieder mit allen Leuten hinterm Ball, hatte sich in den beiden Viererketten, wenn es dann eben mal flaches 4-4-2 gegen den Ball gab, so positioniert, dass für Hannover wieder keine schnelle Anspielstation und sowas da waren. Und das fand ich ziemlich gut und ich musste ein bisschen daran denken, dass ich irgendwann mal ein, so leid es mir tut, ein St. Pauli-Spiel gesehen habe und ich glaube, es war sogar das St. Pauli-Spiel gegen Fortuna, wo mir aufgefallen ist, wie
krass. Ich habe irgendwann mal ein St. Pauli-Spiel gesehen, weil ich so viel Fußball gucke.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch mal ein anderes Spiel gesehen, aber die Situation, an die ich mich jetzt gerade erinnere, war tatsächlich dieses, ich glaube sogar das DFB-Pokalspiel, weil ich es einfach beeindruckend fand, wie krass die ganze Mannschaft in so einer Umschaltsituation im Sinne von Ball verloren hinter den Ball kommt, die Abstände wieder komplett herstellt und so und wieder einfach fest im Sattel steht, obwohl gerade ein Ballverlust ist und der Gegner, also in dem Fall die Fortuna, war im Angriff. Das heißt, es wurde nach vorne umgeschaltet. Tanaka verliert den Ball und es wird sofort wieder auf diese defensive Ordnung umgeschaltet und das eben so präzise, dass Hannover da nichts draus machen kann. Und das hat, glaube ich, generell einfach sehr, sehr gut gepasst in dieser ersten Halbzeit, dieses Verteidigen relativ weit zurückgezogen, aber dann eben auch sehr, sehr effektiv. So, ne? So. Und das ist zum Beispiel was, von wem kam es? Doch von Lou, wo ich sagen würde, das wäre ja eigentlich was, wo man eine Identität auch wieder ein bisschen drauf aufbauen könnte, im Sinne des weniger Tore kassieren, weil deutlich disziplinierter wieder zurückzurücken und zu verteidigen als in der Vergangenheit häufig gesehen. Ja, aber das Ganze ist ja dann auch wieder...
Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir über diese zweite Halbzeit sprechen, habe ich das im Gefühl.
Wo du effektiv, effizient gesagt hast, Fortuna hatte an dem Tag einen Expected Goals Wert von 0,88. Also, und daraus macht man zwei Tore. Besser geht's nicht. Zolles schießt zweimal aufs Tor. Zwei Tore. So. Ja. Das kann man auch schon
machen. Da müssen wir dann nochmal über die zweite Hälfte reden, über das Thema Konter ausspielen, weil irgendwie, wenn es irgendwie einen Wert dafür gibt, wenn man den vorletzten Pass vernünftig spielt, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie auch einen Expected Goals Wert von über 4 haben können an dem Tag. Gerade mit dem, was man in der zweiten Halbzeit irgendwie alles liegen gelassen hat.
Ja. Also vorletzten oder letzten Pass, Lou. Also das, ja. Man hatte so viele Expected Chancen, die dann keine waren, weil man es entweder mit dem vorletzten oder dem letzten Pass. Also ja.
Ja, auf jeden Fall. So oder so, Jan hat es schon gesagt, wir müssen über diese zweite Halbzeit sprechen, weil halt sowohl im disziplinierten Spiel nach vorne als auch im disziplinierten Verteidigen nach hinten das eben leider nicht mehr so gut geklappt hat wie in der ersten Halbzeit. Und auch wenn wir, glaube ich, alle mit einem guten Schuss Euphorie in diese Halbzeit gegangen sind, sind wir ja, glaube ich, schon jetzt über diese Saison hinaus alle gebrannte Kinder genug zu wissen. Im Normalfall haben wir jetzt halt die eine gute Halbzeit gesehen und wir müssen halt gucken, ob man jetzt halt mit der zweiten schlechten Halbzeit die folgen wird, weil Fortuna einfach immer eine schlechte und eine gute Halbzeit spielt, ob das halt reichen wird, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Moritz. Hast du hast du dir ungefähr genau diese Halbzeit, hast du es erwartet, dass es genauso laufen wird? Hast du es auch einfach genauso kommen sehen in deinen Gedanken?
Nee, ehrlich gesagt nein. Und ich bin da aber verschiedenen Irrtümern aufgesessen, über die wir vielleicht noch im Laufe dieser zweiten Halbzeit, auf die wir noch kommen. Aber ehrlich gesagt, also ich habe schon natürlich damit gerechnet, dass Hannover jetzt mehr Druck macht und ich fand, also vielleicht kann ich mich einfach nicht dran gewöhnen. So, also auch wenn man es eigentlich wissen sollte, aber dass man sich so krass zurückzieht, dass man nur noch am eigenen 16er quasi ins Pressing geht und dass dann auf der anderen Seite, nachdem in der ersten Halbzeit zwei Konter so unfassbar gut gelaufen sind, man ja wirklich, also es ist ja wirklich ein Grauen, also viel schmerzhafter als die Gegentore, finde ich einfach diese ganzen Kontersituationen, die man ja wirklich so kläglich vergeben hat.
Danke sehr.
Nee, habe ich nicht mit gerechnet.
Aber ich glaube, das ist ja die Quintessenz auch dieses Spiels. Ne? Also du kannst ja das eine, wir bewerten das eine, kannst du nicht mit dem anderen ohne das andere bewerten. Also wenn du halt sagst, du kannst dich nicht daran gewöhnen, dass man sich so tief hinten reinstellt, da muss man sagen, ja, verstehe ich, aber es ist natürlich irgendwie, wenn wir über einen Trainer reden, wie stellt er die Mannschaft ein, was kommt jetzt auch? Ich meine, dieses hinten reinstellen ist ja nicht immer eine Entscheidung auch der verteidigenden Mannschaft. Das ist ja, wenn man halt, selbst wenn man halt mal unterklassig Fußball gespielt hat, weiß man ja, dass es Dynamiken in so einem Spiel gibt, wo der Gegner einen einfach hinten reindrängt. Ja, ob man das jetzt möchte oder nicht, aber es gibt gerade so auf, ne? Aufholsituationen natürlich immer diese Gelegenheiten, die Situation, ob man das jetzt irgendwie vorher in der Halbzeit besprochen hat oder nicht. Aber dann ist halt das Entscheidende, dass du halt diese Entlastungsangriffe halt sitzen und du im Zweifel halt dann nicht nur irgendwie Zeit damit gewinnst, sondern halt auch ein Tor machst oder der Gegner drüber nachdenkt.
Aber auch, ja, ist ganz kurz nur, es geht mir auch um eine gewisse Passivität, ne, dass man sich mit also hinten reindrängen, ja, das war ja auch in der ersten Halbzeit ein bisschen so, aber man hat sich erstens weiter hinten reindrängen lassen und hat halt die ballführenden Hannoveraner meiner Meinung nach auch sehr, sehr spät erst versucht, in den Zweikampf zu verwickeln und den Ball abzunehmen und so. So dass da einfach gezwungenermaßen dann doch mehr Torschüsse auch bei rumkamen. Es ist ja auch nicht wie in der ersten Halbzeit so gut geglückt, wirklich gefährliche Torschüsse zu vermeiden.
Ja, eben, ja, das ist ein entscheidender Punkt.
Ja, ja, und ich finde auch, dass man, das ist natürlich immer so ein bisschen, so eine Statistik, weiß ich, ob man die unbedingt zur Rate ziehen muss, aber dass man halt dann irgendwie aus so einem Spiel rausgeht, wo wir, glaube ich, sogar vorher in der Woche noch drüber geredet haben, dass es darum gehen wird, den Kampf auch so ein bisschen anzunehmen. Und wenn du halt auch merkst, dass du halt in so einer passiven Rolle bist und am Ende gehst du halt aus diesem Spiel raus und kein einziger Spieler hat halt eine gelbe Karte gesehen. Und hast irgendwie generell irgendwie auch nur 10 Fouls gespielt, so, dann ist das vielleicht einfach ein bisschen wenig. Also ich finde, man hätte auch durchaus, vielleicht auch ohne dafür eine gelbe Karte zu bekommen, einfach immer mal, gerne mal das Hannover-Spiel halt unterbrechen können, so 40, 45 Meter vorm eigenen Tor. Ja. Natürlich gerade irgendwie auch auf der rechten Verteidigungsseite, die ja schon ziemlich eingerannt wurde, halt irgendwie dann noch in der zweiten Hälfte. Also ich finde, man hätte da auch einfach mal versuchen können, so ein bisschen diesen Spielfluss von Hannover zu unterbrechen, vielleicht auch mal so ein bisschen zu provozieren, halt einfach auch mal ein bisschen eklig sein. So. Und da hat man wirklich sehr, sehr wenig von gesehen, auch wenn man ja eigentlich schon sagen kann, dass das eigentlich erst so richtig ab der 60. Minute halt zur Trage tippt, ne? Weil so bis zur 60. Minute geht ja eigentlich dieser Plan weiter komplett auf, so, du bist halt gefährlich. Hannover hat gar nicht so, hat halt eben keine großartigen Situationen. Und du kommst halt in absolut hervorragende Situationen und spielst dann halt den vorletzten Ball halt super schlecht oder triffst halt eine falsche Entscheidung oder wie in der 50. Minute, wo du das Spiel ja eigentlich zumachen musst, machst du halt irgendwie einfach alles zusammen. Ne? Also das ist letztendlich ja, glaube ich, die Situation, die habe ich in diesem Augenblick unfassbar verflucht und habe ich auch, als das Spiel zu Ende war, habe ich da noch mehrfach drüber nachgedacht, wie ärgerlich das eigentlich gewesen ist. Du hast halt diesen 3-2-Konter wo halt da Ferner, der wirklich in der zweiten Halbzeit eine unglaublich unglückliche Rolle gespielt hat, stellt da super seinen Körper rein, hat dann halt eigentlich mehrere Optionen, entscheidet sich dann dazu, Zollis steil zu schicken in diesem 3-auf-2-Konter, wo du halt einfach diese Überzahl und den Raum halt schon hast. So, du hast alle Optionen und der schickt dann eben Zollis, was schon eine sehr riskante Option ist, finde ich, weil du damit das Risiko eingehst, dass du ihn da abseits stellst. Zollis wird dann noch getroffen. Es gibt eine lange VAR-Entscheidung, wo dann richtigerweise darauf entschieden wird, dass es keinen Elfmeter gibt, auch wenn da, glaube ich, ja, Fuß und Ball getroffen werden. Aber dass da Ferner da nicht einfach auf rechts, glaube ich, Klaus mitnimmt, der komplett blank ist. Klaus würde dann sofort innerhalb von einer Sekunde wieder zurück auf da Ferner legen, der dann wahrscheinlich aus 10 Metern sich die Ecke sofort aussuchen kann. Und dann steht safe 3-0. Dann hat da Ferner sein Tor geschossen, das ihm, glaube ich, auch unglaublich gut tun würde. Und dann kannst du halt easy mit dem Sieg nach Hause fahren. Das macht mich jetzt immer noch unglaublich wütend, dass sich da Ferner dafür entscheidet, halt das Komplizierte zu machen, anstatt das Einfache zu machen mit diesem Steckpass auf Zollis. Und das dann halt
auch die Scheiße
mit der richtigen... Und das ja, dann halt Pass genau halt einfach mit so der komplett gespielt. Falschen Passschärfe halt macht so.
Ja.
Wo man einfach denkt, Junge, du bist doch nicht in der guten Phase. So, mach das Einfache. Und gerade auch noch als Stürmer erwarte ich nochmal extra, dass du halt den Ball rechts rauslegst, weil du als Stürmer in dem Augenblick weißt, du kriegst den Ball sofort zurück und ballerst den dann halt in die lange Ecke. So, das macht mich wahnsinnig, wirklich. Ich kann das nicht verstehen.
Ehrlicherweise muss ich halt sagen, dass ich gerade das Gefühl habe, dass wir fast ein bisschen zu viel Zeit auf diese Chance diskutieren, weil das nämlich so ein bisschen übertüncht, was dann in der Folge, da kommt man ja gar nicht dahin, sowas so zu so einem Pass zu spielen, aber man hätte halt hinkommen müssen. Ja, also die ganzen schlecht ausgespielten Konterchancen, die eben nicht zu solchen Situationen führen, über die man dann halt sehr lange reden kann, verstehe ich auch, dass du es tust, Lou, weil es nämlich echt wichtig ist, ja, die sind ja irgendwie noch schlechter, weil sie eben gar nicht dazu führen, dass wir darüber reden können, sondern die werden halt gleich im Ansatz erstickt durch eine Fahrlässigkeit und so weiter und so fort. Oder nicht im Ansatz, aber relativ früh dann. Unser aber ausgespielt. Das ist ja irgendwie Teil dieser Geschichte, die dann halt folgt auf diese Szene, ja, die eben nicht zum 3-0 führt. Das 3-0 wäre zu diesem Zeitpunkt halt natürlich auch irgendwie zu hoch gewesen, aber wen interessiert ja keine Sau, ja, ob das jetzt zu hoch ist, sondern es wäre sicherlich, aber ganz ehrlich, wir machen uns nichts vor, dass wenn es 3-0 stehen würde, die Fortuna hätte es noch geschafft, das 3-3 zu spielen in dieser zweiten Halbzeit. Ja. Weil es kommt eben zu diesen Dingen, die wir vorher schon gesehen haben, ja, Standardschwächen, der zweite Pfosten, der irgendwie nicht besetzt ist, auch bei anderen Flanken. Und halt Hannover macht es dann halt zum Teil halt sehr schnell und Lou hat es auch schon gesagt, vor allem über die linke Seite der Fortuna wird es relativ gefährlich, ein oder andere Mal, das haben die ausgemacht als Schwäche. Das 2-1 fällt dann halt ja nach.
Seite meinst du?
Die linke Seite der Fortuna über Gavori.
Ja, ich fand eigentlich, also ja, das
die rechte, oder schon die rechte Seite können wir aber reden.
Rechte Seite.
Also, die rechte Seite kommt ins Spiel nach dem Wechsel, würde ich sagen.
Ja, auch schon ein bisschen vorher. Also ich finde schon auch, das hat ja einen Grund, dass man halt Klaus dann letztendlich irgendwie auch rausnimmt, auch wenn man ihn wahrscheinlich nicht rausnehmen möchte. Aber ja, du hast schon recht, auch Gavori hat da ziemlich zu kämpfen. Und die rechte Verteidigungsseite wird dann vielleicht nochmal wichtiger, wenn wir über die letzten 20 Minuten reden, ja.
Ich meine, die haben ja auch irgendwie dann... Halstenberg irgendwie in andere Position geschoben, oder? Eben diese linke Seite da, also die rechte Seite der Fortuna unter Druck zu setzen.
Genau, der ist in die Außenverteidigerposition dann gewechselt. Außerdem hat Leitl dann immer Abstand gefühlt von 5 bis 10 Minuten einen Stürmer nach dem nächsten eingewechselt. das war schon so, dass sich da von Minute zu Minute irgendwie der Druck nicht nur erhöhte, sondern jetzt auch bei Hannover echt zu Chancen geführt hat. Und Kastenmeier hat da einen nach dem anderen gehalten. Also man hätte das Spiel echt richtig gut noch verlieren können. Und da frage ich mich, die Wechsel, die dann Tune anbringt, irgendwann in der 70. Minute, um mal wieder für Entlastung zu sorgen, kommen die eigentlich zu spät? Ich Weiß es nicht.
Ja, die kommt vor allem.
Ja und nein. Also so
im Endeffekt, genau, ja und nein. Und ich meine, das sagt Tune auch später noch, oder beziehungsweise vielleicht habe ich es auch nur als Interview von ihm gelesen. Es hat ja nicht funktioniert, ne? Also es ging ja wirklich so weit, dass Daniel Tune gesagt hat, dass er ernsthaft darüber nachgedacht hat, diesen Wechsel Klaus für Niemetz oder andersrum, Niemetz für Klaus, wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise nicht rückgängig zu machen, sondern Niemetz wieder vom Feld zu holen.
Wo hast du das gelesen?
Wahrscheinlich in der RP. Ich kann das gerne nochmal.
Ganz sicher auch gelesen. Also das hat Tune auf jeden Fall gesagt und das wäre, glaube ich, auch absolut zu vertreten gewesen. Also auch schon bevor Niemetz reinkommt, ist das auf jeden Fall echt ein Gefahrenpunkt, dadurch, dass man halt Halstenberg irgendwie auf die linke Seite zieht aus der Innenverteidigerposition und der spielt ja auch eigentlich nicht wirklich ein Linksverteidiger. Ne? Also das ist ja, wenn du siehst ja halt auch, ne, ja, das ist halt ein Spieler, der spielt wirklich nur bei Hannover, weil er halt irgendwie wieder zurück zu seiner, also mit seiner Familie dorthin ziehen wollte und hat sich ja wirklich letztendlich selber bei Hannover angeboten. Das ist halt ein Spieler, der hat eine andere Qualität als eigentlich fast alle sonst, die da irgendwie auf dem Platz spielen. Und auch als Verteidiger sorgt er halt einfach dafür, dass da ein unglaublicher Druck halt über diese Seite entfacht wird. Und Hannover spielt eigentlich ab diesem Augenblick dann nur noch richtig mit zwei Verteidigern, die halt ungefähr an der Mittellinie dann auf Daferna und dann irgendwann auf Vermey halt irgendwie warten, spielen da dann auch oft, wenn halt irgendwie einer der Fortuna-Spieler unterstützt und den Konter mit anschiebt, halt Mann gegen Mann, aber das reicht halt letztendlich eben trotzdem aus und ja, vor allen Dingen Halstenberg über links ist einfach wahnsinnig gefährlich. Und Klaus ist dann eben irgendwann müde, man entscheidet sich, ihn rauszunehmen und ja, jetzt kriegt das halt irgendwie auf dieser Seite einfach gar nicht gelöscht. Und du hast das dann ja auch gelesen. Ja, aber ich glaube, so die Art und also die aber ich glaube, ganz so schwach hätte man sich das wahrscheinlich halt irgendwie nicht erwartet, so, ne? Dass er da wirklich in gar keinen Zweikampf kommt. Und ist es mit Ansage, aber du musst natürlich auch überlegen, was machst du, wenn du halt merkst, Felix Klaus kann halt wirklich.
Genau.
Das sind ja einige Spieler,
die Alternative,
ne, die du halt irgendwie auch in dieses Spiel halt reinwirfst, wie De Weijs und wie Johannesson, ne, wo du auch dir vorher sagst, okay, die sind wirklich zu 51% halt spielfit und zu 49% nicht, aber wir machen es halt trotzdem, einfach weil die Alternativen fehlen. Und du weißt bei den beiden halt auch, die werden müde werden. Du weißt bei Johannesson eigentlich ja auch schon, der wird wahrscheinlich die 90 Minuten halt durchziehen müssen, auch wenn das eigentlich das allerletzte ist, was dem gut tut. Du hast diese Optionen halt einfach irgendwie nicht großartig und du brauchst einfach jemanden, der da halt wirklich dagegen hält, der halt schnell ist, der einen Körper hat und der einfach fit ist. So. Und das ist dann halt irgendwie der Gedanke dahinter. Ich meine, natürlich ist es eine Katastrophe, dass du halt letztendlich eigentlich einen Konterstürmer für diese rechte Seite halt einwechseln musst. Es ist halt eben nicht dessen Position und es ist ein absolutes Desaster, dass du halt im Winter, weil du diesen Bedarf hattest, halt drei Transfers getätigt hast, du hast drei Spieler dazu geholt und du hast immer noch eine Position im Kader in deinem absoluten Go-To-System, das du halt an dem Tag ja wieder gespielt hast, wo du nur einen Spieler für eine Position hast und das ist halt die von Felix Klaus. Es gibt keinen weiteren Spieler für den rechten Flügel. So, du hast halt Jonas Niemetz, der da halt irgendwie immer wieder aushelfen muss, aber das ist nicht seine Position und das wird auch niemals seine Position werden. So, und wenn er dann natürlich noch so einen absolut grauenhaften Tag erwischt, wie jetzt am Samstag, dann geht das halt eben so aus, wie es dann an dem Tag eben ausgeht.
Das ist ja schon auch mal besser gelaufen, zumindest was die Offensive angeht von Jonas Niemetz auf genau dieser Position. Deswegen fand ich diesen Wechsel schon auch nachvollziehbar. Es hat halt nicht funktioniert.
So, ne? Ja, du brauchst du brauchst halt einen schnellen Spieler. Ja. Aber gleichzeitig muss man halt überlegen, bringt er halt Vermey, weil er halt immer noch einen haben will, der hohe Bälle bekommt. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Kann ich auch verstehen. Klar, du hast halt einfach einen Spieler zu wenig. Du bräuchtest eigentlich 12 Spieler, die du bringen, mit denen du spielen kannst, um halt das auszugleichen. Ja, das ist ein ungerecht von den Regeln. Der berühmte zwölfte Mann. Ja, wenn man in eine knifflige Situation kommt, dann muss man das lösen können. Dann kann man eine Karte ziehen und dem Schiedsrichter geben. Ja, es gibt dann halt. Ja, es gibt noch, ne, Konterchancen gibt es dann, ja, und die werden dann aber nicht so ausgespielt, wie man sich das hätte gewünschen können. Es passt aber irgendwie, finde ich auch, dass das 2-2 dann halt auch noch abgefälscht ist. Das ist nicht irgendwie Hannover, Wemsen halt in den Winkel geil gemacht, sondern halt, der ist halt abgefälscht. Keine Ahnung, ob der Ball sogar vielleicht irgendwie knapp vorbeigegangen wäre. Ja, wahrscheinlich nicht, aber es passt irgendwie auch. Ja, dass Hannover das nicht einfach so gewinnt, oder gewinnt nicht, aber unentschieden macht, es unentschieden macht, sondern halt durch so ein abgefälschtes Teil.
Ja, ist ja auch tatsächlich so, dass Kastmeier an dem Tag alles gehalten hat. Also auch vor dem 1-2 stark hält. Also dem ist wirklich gar kein Vorwurf zu machen. Und man darf man jetzt nicht vergessen, dass bei all dem, was wir besprochen haben, man das Spiel natürlich hätte zumachen können und ganz glücklich gewinnen können. Aber es ist dann halt ein 2-2, was mindestens die Leistungsverhältnisse an dem Tag widerspiegelt. Was ja, keinem der beiden Mannschaften irgendwie weiterhilft. Mir ist es halt wirklich immer noch nicht klar, was jetzt der entscheidende Punkt, bis auf die weniger vorhandene Präzision in der zweiten Halbzeit da passiert ist. Also ob da die Konzentration nachlässt, ob dann, weil bestimmte Pässe mal nicht ankommen, man in so eine Negativspirale kommt. Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich schade, dass man die ganzen Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen, durch schlampige Pässe vergibt.
Schade ist die schöne Formulierung
dazu, ja. Und ich habe noch, genau, jetzt möchte ich doch noch das Salzwasser drüber reden. Ao Tanaka, der spielt eine fantastische Rückrunde. Aber ich glaube, ich möchte ihn nicht besonders gerne im eigenen 16er sehen. Weil ich habe das Gefühl, es ist, ich meine, es gibt diese Elfmeter-Sachen, also zumindest jetzt in der kürzeren Vergangenheit, hat er auch einen für einen nicht ganz, für einen dummen Elfmeter gesorgt. Ich finde beim 1-2, also da ist ja sowieso irgendwie ziemliches Chaos, aber ich glaube, dass er da auch zweimal im Prinzip nicht auf der Höhe ist beim Verteidigen. Ja, musst du dir mal angucken. Was? Also ich meine, da gibt es dieses Übereinanderrumpeln von Quashi und
Johannes. Ja, Quashi läuft halt alles um.
Ja.
Und dann ist halt Nielsen frei. Und dann ist halt Vogelsammer frei. Was hat ein Tanaka?
Aber guck mal, wo der Nielsen herkommt. Das, ja, genau. Also dann muss entweder Tanaka den Nielsen decken, der nämlich näher an ihm dran steht. Oder er muss halt seinen Mann, den er behält und nicht Richtung Nielsen geht, decken, der dann den Nachschuss.
Also Entschuldigung, das ist ja, also Moritz, wenn du Ao Tanaka hier schlecht machen möchtest, dann kannst du das machen. Aber bitte aufgrund harter Fakten,
ja, ich hoffe, und nicht so was. Ja, ich hoffe das, ja, also, dass Simon Rolfes mithört und uns Tanaka noch eine Weile in Düsseldorf lässt. Ich finde, Tanaka im Strafraum ist nicht besonders glücklich. Und ich glaube,
er ist halt nicht 2 Meter groß.
Totales Clusterfuck. Ja, wer springt auch nicht hoch? Er lässt ihn auch. Ich meine, dieser Nachschuss,
klar, geht das alles
schnell.
Drück jetzt hier nicht die Ablösesumme für. Ach nee, Quatsch, gibt's ja nicht mehr. Nein, also tatsächlich würde ich da auch sagen, ich weiß. Ich kann nachvollziehen, wahrscheinlich, was du meinst, sehe das aber anders. Also, Tanaka ist da von Schuld frei zu sprechen, so ähnlich wie Kastenmeier, würde ich sagen.
Ja, ich kann trotzdem ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, weil im eigenen Strafraum, der ist schon manchmal ein bisschen zu hektisch und will dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel irgendwie mit einer Aktion, wo es halt irgendwie auch eine einfache Aktion irgendwie tun würde. So, und da passt halt auch das 2-2 so ein bisschen zu. Also das würde ich ihm auch gar nicht vorwerfen, aber irgendwie ist es auch symptomatisch, dass er da halt den Fuß halt irgendwie genauso reinstellt. Und,
genau.
Ja, was auf jeden
Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt wirklich ein Pattern draus ziehen würde, aber es gibt Leute, die man halt lieber im eigenen Strafraum in den letzten 10 Minuten eine wichtige 1-gegen-1-Situation verteidigen sieht. So. Und,
als den 1-80 ja großen zentralen kreativen Mittelfeldspieler. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Fußballs, dass das
so ist. Ja. Und das ist ja eben auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, und das kann man ruhig auch nochmal nennen, dass halt 30 Sekunden bevor dieses scheiß 2-2 halt fällt, und das Tor fällt natürlich ja auch bei einer Ecke, halt Jordi de Weijs, ich meine, wir erwähnen das gar nicht mehr, weil das ja, glaube ich, mittlerweile einfach zu jedem Spiel dazu gehört, dass der halt irgendwann in den letzten 20 Minuten irgendwann raus muss. Es war bei dem Spiel halt auch zu befürchten, weil er da, glaube ich, schon ja wirklich nicht besonders fit reingegangen ist. Und der muss dann eben in der 85. Minute ausgewechselt werden, weil es halt wirklich gar nicht mehr geht. Die erste Aktion, danach ist halt die Ecke und fällt halt eben sofort das Tor. So. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit einem Device vielleicht irgendwie auch noch verteidigt bekommt, diese Ecke, und dann vielleicht ja sogar auch noch das Spiel verteidigt bekommt. Richtig ärgerlich.
Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt über Tanaka im eigenen 16er viele Worte verloren. Das können wir jetzt im Rest der Saison weiter beobachten. Auf jeden Fall, weil er aber da seine Füße mit dem Spiel hat bei dem 2-2, was vielleicht, wenn es nicht fällt, dann auch am Ende bedeutet, dass man das Spiel irgendwie unverdient über die Zeit bekommt, war Tanaka am Ende sehr geknickt, wie ich schon angedeutet hatte. Haben tatsächlich sowohl die Hannoveraner als die Düsseldorfer am Ende gemerkt, das war es dann jetzt vielleicht auch mit den Ambitionen in dieser Saison. Aber man sollte tatsächlich so einen Spieltag niemals dicht machen, bevor nicht auch der HSV gespielt hat. Und der HSV hat uns ja dann den Gefallen getan, die Saison weiterhin spannend zu halten und das Schneckenrennen fortzusetzen am Sonntag, in dem der Hamburger Sportverein dem Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück zu Hause 1-2 unterlegen ist.
Hallo Christian!
Das war mein Stichwort.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja. Könnt ihr mich gut hören?
Ja, wir können dich sehr gut hören.
Ich würde mich in dem Moment verabschieden. Hab noch eine schöne weitere Aufnahme, aber ich muss sehr früh raus morgen. Okay. Ich danke euch. Ja. Viel Spaß.
Denk an Aro Tanaka im 16er, wenn du einschlafen
musst. Ja.
Oder wenn du aufwachen musst morgen. Bist du direkt auf 180.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Ja, wirklich nochmal herzlich willkommen, Christian. Sehr schön, dass du wie immer im halbjährlichen Rhythmus uns heute besuchst und uns berichten wirst, was beim HSV gerade wieder los ist. Und wie immer kann man sich wieder auf die Schenkel klopfen und kann sagen, war ja auch mal wieder einiges los in letzter Zeit. Was ist denn seit dem letzten Mal passiert?
Ach, das letzte Mal. Wir haben einen neuen Trainer. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung in den letzten 2,5 Jahren HSV, nachdem ja doch sehr viel gleich passiert ist an jedem Saisonende. Wir haben einen neuen Trainer und der hat jetzt versucht, Dinge anders zu machen. Und nach dem ersten Spiel hatte man den Eindruck, das sei alles eine gute Idee. Und nach dem letzten Spiel bin ich so ratlos wie lange nicht mehr. Also das ist der Stand.
Wie sehr hat es dich genervt, dass viele, darunter auch ich, gesagt haben, ja, mit Baumgart schlagt der HSV jetzt auf?
Von dir kenne ich das ja gar nicht anders.
Ja,
ich kann das schon nachvollziehen. Ich hatte ja auch kurz den naiven Gedanken, dass das jetzt vielleicht einfach die Lösung ist, weil auch einfach der HSV jetzt vielleicht einen Trainer hat, den nicht alle direkt sofort scheiße finden, sondern nur, also schon immer noch ausreichend Leute, aber glaube weniger als bei Tim Walter. Es wäre auch alles schon wieder zu einfach gewesen am Wochenende.
Aber kannst du denn, Tim Walter Fußball haben wir ja schon diverse Male besprochen.
Hunderte Male
besprochen. Aber was, Was war denn so ein Eindruck, bevor du jetzt ratlos geworden bist gegen Osnabrück, was Steffen Baumgart anders machen will als Tim Walter, wie er die Mannschaft umstellt, personell, aber vielleicht auch, oder vielleicht erstmal grundlegend von der Einstellung, von der Taktik und dann auch personell, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, also gegen Elversberg hat man schon viel gesehen, was sich Baumgart, glaube ich, überlegt hat. Also hat er auch danach relativ transparent erklärt, die Innenverteidiger sollen wieder Innenverteidiger spielen dürfen und verteidigen in erster Linie. Das heißt, die sollen weniger andribbeln und ihre Positionen wechseln mit den Außenverteidigern. Die interessanteste Veränderung war eigentlich, dass Ransford Jibor Königsdörfer letzte Woche von Anfang an ran durfte und das machen durfte, was er kann. Also wie Steffen Baumgart etwas uncharmant gesagt hat, gerade auslaufen und schießen. Das ist ein bisschen gemein, aber es ist auch nicht ganz falsch. Also er hat ja auf der Position von Jean-Luc Dompé gespielt, auf links außen, aber er durfte halt das machen, was er kann und musste nicht versuchen, das zu machen, was Jean-Luc Dompé kann. Also mit dem Ball am Fuß Gegner ausdribbeln. Das kann Ransford Jibor-Königsdörfer nämlich nicht. Stattdessen hatte der relativ viele Torschüsse und hat dann ja auch das Tor gemacht gegen Elversberg. Dazu hat Ludovic Reis ein bisschen tiefer gespielt. Also einer der beiden Achter hat sich oft neben Meffert auf die Sechs fallen lassen. Es durfte ein bisschen mehr mit langen Bällen agiert werden. Also Schonlau und Dennis Hatzikadunic, der reingekommen ist, durften häufiger mal den langen Ball auf die schnellen Außen spielen, also Königsdörfer und Jatta. Und man sah defensiv dazu ganz solide aus. Also das war jetzt alles kein augenöffnendes Wow, so toll kann Fußball sein. Aber es war so ein bisschen das Gefühl, das mich darin bestätigt hat, was ich so die letzten Weiterwochen gedacht habe, nämlich eigentlich ist der Kader individuell gut genug besetzt, als dass man mit ihm, also so dass man mit ihm vielleicht auch etwas einfacheren Fußball spielen könnte und dass das dann vielleicht ausreicht. Das war der Stand vor Sonntag, 13.30 Uhr.
Und jetzt erstmal so die gute Journalistenfrage ist ja, als der Elfmeter für Osnabrück fiel, wie hast du dich da gefühlt, Christian?
Ich war da schon relativ leer, glaube ich. Also ich konnte mich darüber dann gar nicht mehr so doll aufregen, weil also das Spiel war bis dahin schon dermaßen enttäuschend und schwach gewesen, dass, also natürlich habe ich, also natürlich wäre ein Punkt besser gewesen als kein Punkt, aber zu dem Zeitpunkt war es schon ein bisschen so, ja, okay, gut, also selbst wenn wir uns jetzt hier noch einen reinmurmeln, dann war das alles ganz schön schwach und deutlich schlechter, als ich erwartet hatte. Von daher war es so ein bisschen, ja gut, okay, dann verliert man das jetzt heute wohl. Ich hatte den Elfmeter nicht gesehen, das war ja auf der anderen Seite.
Du warst im Stadion auch.
Ich war im Stadion, das stimmt. manchmal trifft man schlechte Entscheidungen im Leben. Kann also jetzt mit Stolz behaupten, dass ich beide Niederlagen gegen den VfL Osnabrück diese Saison im Stadion gesehen habe, die übrigens zwei Drittel aller Siege des VfL Osnabrück diese Saison ausmachen.
Fühlt sich gut an sowas, oder?
Ja, ist richtig geil. Ja. Ich hatte den Elfmeter nicht gesehen, habe auch zum ersten Mal seit längerem mir nicht mehr die Highlights nach dem Spiel angeguckt, also weder gestern noch heute, weil ich irgendwie nicht so viel Lust hatte. War wohl ein relativ dämlicher Elfmeter, also vollkommen gerechtfertigt, aber nicht so klug. So habe ich mich gefühlt. Relativ leer schon.
Aber woran hat es dann gelegen? Das ist eben da, also warum führte der... Ja. Nee, also das ist nicht der Elfmeter, aber du hast ja gesagt, du bist ratlos gewesen. Was waren denn die Punkte, die drei, vier Sachen, die ja nicht funktioniert haben oder wo du vielleicht auch nicht wusstest, was soll das überhaupt?
Also die offensive Spielidee ist mir nicht klar geworden. Also was denn jetzt der Weg sein soll, um Tore zu schießen. Es gab dann auch insgesamt sehr wenig Schüsse aufs Tor. Also es war jetzt auch nicht irgendwie, dass man Osnabrück in in langen Phasen an die Wand gespielt hätte und einfach das Glück gefehlt hat, sondern es war einfach spielerisch sehr, sehr schwach, fand ich. Und vor allem sehr planlos. Also das frühe Tor für Osnabrück spielt den natürlich in die Karten. Der HSV konnte dann, also hat dann auch relativ oft gegen sehr enge gegen sehr enge Abwehrblöcke spielen müssen, über das Spiel verteilt. Und naja, wenn dann, also Königsdörfer, der wieder gespielt hat, links außen, ist eben, wie ich ja schon eben gesagt habe, ein anderer Spielertyp 1 Dompe, also kommt eher über die Geschwindigkeit, die konnte er nicht einsetzen. Auf rechts Jatta ist es eben ähnlich, wenn der keinen Platz hat, wird das schwierig. Reis ist im Moment nicht in Form, es war ja schon letzte Woche nicht, es war diese Woche nur bedingt besser. Laszlo Benes hat das dritte Spiel in Folge gefehlt, gesperrt, und der war ja dann doch auch sehr viele Scorer verantwortlich, und da kam dann so ein bisschen eins zum anderen. Also ich war ein bisschen erstaunt, dass das Baumgart das dann nach dem Spiel sehr, sehr stark auf die Mentalität geschoben hat, weil ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass das größte Problem sei. Ich hatte eher das Gefühl, dass einfach keiner so genau wusste, was denn jetzt der offensive Plan wäre. Und dass es dann in einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten beim zweiten Spiel eines Trainers vielleicht schon ein bisschen bedenklich.
Ja, du hast halt natürlich auch nicht die Expertise des Sky-Kommentators gehört, der ja auch darauf hingewiesen hat, dass ja der HSV wirklich mit einem Sieg, da stand es unentschieden zu dem Zeitpunkt, ja wirklich viel in der Tabelle erreichen könne, ob das den Spielern denn nicht Anreiz genug sei. Ja, und ich dachte, ja, das ist eine interessante These, die du da aufmachst. Und ich hätte auch eher gedacht, vielleicht sollte man eine andere Frage stellen in diesem Moment, aber gut.
Also vielleicht, ein Gedanke kam mir dann doch noch, was gegen Elversberg halt eben sehr gut funktioniert hat, ist, man hat Elversberg häufig den Ball gegeben. Wer Steffen Baumgart Fußball die letzten Jahre gesehen hat, weiß, dass seine Mannschaften immer sehr gerne aggressiv pressen, hohe Ballgewinne haben wollen, um dann umzuschalten und dann eben schnell zum Torschuss zu kommen. Das hat gegen Elversberg gut funktioniert, das hat gegen Osnabrück halt überhaupt nicht funktioniert. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass Osnabrück überhaupt kein Interesse daran hatte, überhaupt irgendeiner Form bei den Ball zu haben, was man ihnen nicht vorwerfen kann als Tabellen-18. in Hamburg. Nur da so ein Plan mit dem Ball hätte es dann vielleicht gebraucht, und das mit den langen Bällen hat überhaupt nicht hingehauen.
Erstmal von meiner Seite, Christian, auch ein herzliches Willkommen in unserer Runde. Ich wollte nochmal nachfragen, nachdem der Trainer gewechselt wurde. Also vorher ist ja Hamburg in den Spielen davor, gab es zweimal zu Hause 4 Gegentore, und vielleicht ist ja auch erstmal das Ziel, was ja gegen Elversberg so ein Etappenziel war, gewesen, die Defensive wieder zu stabilisieren. Wenn du jetzt sagst, der Plan nach vorne war nicht zu erkennen. Man hat zwar jetzt 2 Gegentore gegen Osnabrück gefangen, aber ich habe in den Statistiken gesehen, die haben auch nur 3-mal aufs Tor geschossen. Also insgesamt ist man ja jetzt schon hinten stabiler. Würdest du sagen, dass vielleicht auch am Freitag so ein Spiel sein könnte. Fortuna hat es ja jetzt auch gerade mal mit Hannover machen lassen und auskontern, wieder mal so ein Spiel sein könnte, wo man sich fragt, wer will denn am Freitag überhaupt den Ball haben?
Ja, also ist ja schon fast gute Tradition, dass Düsseldorf gegen den Hamburger Sportverein eigentlich mit einem Punkt zufrieden ist, egal in welchem Stadion und egal in welcher Situation man sich gerade befindet. Ich befürchte, das könnte wieder der Fall sein. Ich hoffe schon ein bisschen darauf, dass die Fortuna Bock hat, mit dem Ball Fußball zu spielen. Es wäre aber eigentlich blöd von ihnen, wenn sie es täten, weil also gestern war schon sehr klar zu sehen, wie das gegen den HSV dann funktionieren kann. Also klar, um das auch nochmal aufzunehmen, was du gesagt hast, Osnabrück hat dreimal auf Tor geschossen. Das erste Tor war ein Standard, das zweite Tor war ein Foulelfmeter. Also jetzt auch nicht so, dass sie ständig super gefährlich waren. Die Frage ist ja trotzdem, was macht man denn, wenn Fortuna auch nicht den Ball haben will? Und die haben ja nun doch noch mal ein bisschen stärkere Einzelspieler als der VfL Osnabrück, würde ich vermuten. Mhm. Mal gucken. Also ich habe jetzt heute schon gelesen, ja, vielleicht wird doch auf zwei Stürmer umgestellt, also zwei richtige Stürmer. Kann mir nicht vorstellen, dass Dompe noch mal von der Bank kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Benesch dann wieder reinkommt und für Reis spielen wird. Dann kann das auch wieder ganz anders aussehen. Ich bin halt gespannt, ob das mental irgendwas kaputt gemacht hat gestern, weil also du hattest so eine große Chance, dich abzusetzen. Du hast es ja eben angesprochen, Jan. Du hattest die Chance, Kiel wieder zu überholen. Es war alles vorbereitet und dann passiert halt sowas. Und ich meine, nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es ist jetzt halt noch nichts verloren, aber die Stimmung ist schon arg im Eimer gerade, nachdem man vor dem ersten und auch nach dem ersten Spiel unter Baumgart doch sowas wie eine Euphorie irgendwie gespürt hat, weil Baumgart ja auch so ein Typ für sowas ist. Aber ja, was das für ein Spiel wird Freitag, also ich muss ehrlich sagen, ich habe von der Fortuna nicht so viel gesehen die letzten Wochen. Sehe relativ viel Inkonstanz bei allen Mannschaften ab Platz 3, also oder man muss ja mittlerweile sogar sagen, ab Platz 2. Ja, mal schauen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall wieder Frühling, ne? Und den mögen die HSV-Fans in gewohnter wir verschenken, was wir uns vorher aufgebaut haben, Manier, ja.
Aber ist dann vielleicht nicht gerade gut, dass man dann jetzt direkt das zweite Spiel irgendwie unter Baumgart so in den Sand gesetzt hat, sodass halt gar nicht, sodass halt irgendwie gar nicht erst so eine Fallhöhe irgendwie entstehen könnte, sondern dass man jetzt einfach vielleicht ganz seriös irgendwie weiterarbeitet und vielleicht ja irgendwie dann aus dem Inneren der Mannschaft zumindest irgendwie dieses eine Spiel halt irgendwie nicht so hochhängt, weil ich meine, es sind halt irgendwie erst zwei Spiele unter dem neuen Trainer. Man kann ja auch generell irgendwie, glaube ich, einfach sehen, dass halt speziell so Mannschaften, die sich halt hinten reinstellen und speziell die Aufsteiger ja einfach nicht zu den Mannschaften gehören, die dem HSV besonders gut liegen in dieser Saison. Ja. Und auch Osnabrück ist ja wirklich auch jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie das Fallobst, das sie halt in der Hinrunde halt gewesen sind. Ne? Ich meine, die haben von den letzten 9 Spielen haben die gerade 2-mal verloren. Die sind echt stabil und punkten jetzt echt irgendwie relativ regelmäßig und ich finde, dann kann halt so ein Spiel irgendwie mal passieren und man hat dann vielleicht einfach ein bisschen zu viel Hoffnung da reingelegt, dass man jetzt irgendwie sofort so eine Siegesserie startet, aber wir wissen ja irgendwie auch alle, so eine Siegesserie zu starten und zu halten, das ist was richtig, richtig Schwieriges in der zweiten Liga und die Chancen des HSV sind ja jetzt da wirklich nicht unbedingt viel, viel schlechter, als sie das halt noch vor dem Trainerwechsel gewesen sind, dass man das halt irgendwie trotzdem hinbekommt. Also ich finde, das wird alles schon sehr, sehr schwarz gesehen. Also jetzt aus der Außensicht natürlich.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also man muss ja auch sehen, es sind noch 10 Spieltage. Man spielt noch gegen den ersten und den zweiten. Und es ist ja auch noch nichts passiert in der Tabelle. Also man ist ja immer noch 2 Punkte hinter dem zweiten und hat 3 Punkte Vorsprung auf Hannover 96. Und dass die da im Moment Vierter sind, spricht halt auch wirklich nicht für die zweite Liga. Also ich hatte mir spaßeshalber mal vom Stadion stehend mit meinem Stadionmitgänger Julian angeguckt, wie viele Mannschaften in der zweiten Liga gerade sowas Ähnliches wie eine Siegesserie hatten, also 2 Spiele nacheinander gewonnen hatten und es war Karlsruhe. Also und jetzt halt der VfL Osnabrück. Also das ist so eine Floskel, aber die Liga ist wirklich sehr ausgeglichen dieses Jahr, auch schwach, finde ich. Also so gut Kiel und St. Pauli in der Hinrunde waren. St. Pauli fand ich super schlecht gegen Schalke. Ich bin echt gespannt, was das noch wird. Und klar, wenn man jetzt vielleicht doch in Düsseldorf gewinnen sollte und dann doch mal ein Heimspiel gewinnt, kann das auch alles wieder anders aussehen. Aber da muss jetzt echt was passieren. Und da muss jetzt Baumgart auch, glaube ich, echt mal zeigen, dass er was anderes machen will und dass das eben nicht nur ist, wir versuchen hin, weniger Gegentore zu bekommen und hoffen irgendwie darauf, vorne den Ball zu gewinnen und dann schnell Tore zu schießen, weil das wird gegen Mannschaften wie Osnabrück und dann ja vielleicht auch Wiesbaden und Lautern eben schwierig werden diese Saison.
Ja, aber das ist uns ja egal. Da geht es ja nur darum, ob das schwierig gegen die Fortuna wird. Ich kann mir halt vorstellen, das ist so eine Taktik, die ja auch vielleicht offensiv, ne, wie baut der halt auf, erstmal hinten stabilisieren und wenn du halt dann auf eben das, was man ja Walter vorgeworfen hat, dass er eben irgendwie aus dem Spielermaterial durch sein kompliziertes Spiel irgendwie zu wenig rausholt. Also man soll einfach sagen, ey Leute, wenn ihr euch die Einzelspieler anguckt, dann müsst ihr irgendwie rückwärts aufsteigen, so gefühlt. Der Kader ist ja irgendwie gut. Hätte, glaube ich, jeder in dieser zweiten Liga gern. Dann kann das ja auch reichen. Ne? Also wenn man Fortuna halt wahrscheinlich sich nicht komplett hinten reinstellt, auch wenn man sich natürlich irgendwie geistig auf das Leverkusen-Spiel im April vorbereitet. Das hast du jetzt verpasst, aber meine These ist ja, dass man jetzt einfach jedes Spiel so spielt, als ob man gegen Leverkusen spielen würde, nämlich komplett hinten reinstellen. Ich glaube, es passiert aber nicht gegen den HSV. Dann kann das natürlich, das ist einfach ein komplett anderes Spiel als gegen.
Ja, klar.
Auch als gegen Elversberg. Also, es war in Elversberg wahrscheinlich, ne?
Nee, das war auch zu Hause, ne?
Richtig. Achso, in Hamburg.
Ja, es war auch zu Hause, ja.
Aber ich glaube, dieses Osnabrück-Spiel ist da vielleicht irgendwie gar nicht so aussagekräftig. Ist relativ sicher, glaube ich, nicht so aussagekräftig.
Was mich ja interessieren würde, wo wir gerade über Spielermaterial und Qualitäten gesprochen haben, schöpft der HSV denn gerade aus dem Vollen, wenn er jetzt nach Düsseldorf kommt? Oder gibt es da irgendjemanden, der möglicherweise nicht spielen kann, auch vielleicht mit Gelbsperre? Was ist der Stand der Dinge?
Ich glaube, eine Gelbsperre hat sich keiner abgeholt, auch wenn wir, also wenn der Schiedsrichter sehr viel dafür getan hat in der ersten Hälfte, dass ich mich aufgeregt habe, was Verteilung der gelben Karten angeht. Nee, man müsste jetzt, also Miro Muheim ist ausgefallen gestern, sodass Noah Katterbach, der ja wiedergekommen ist, vor Anfang an spielen durfte, der das okay gemacht hat, aber da hat man halt schon gemerkt, dass das Zusammenspiel auf der linken Seite dann halt überhaupt nicht funktioniert mit Königsdörfer. Benesch kommt jetzt wieder, er ist, wenn nicht Topscorer der zweiten Liga, dann aber zumindest irgendwie unter den Top 3, wenn ich das richtig weiß. Sebastian Scholau ist jetzt ja wieder da, ist jetzt sein zweites Spiel. Gegen Elversberg hat man schon gemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, gerade was die Sicherheit hinten angeht. Also ich glaube, da schöpft man schon aus dem Vollen gerade. Es ist halt so, dass die Formschwäche von Reis und Jatta, die eben doch gerade für das Offensivspiel immer sehr wichtig waren, dass die gerade so ein bisschen reinhaut. Und das, bin gespannt, wie man das auffängt. Aber vom Prinzip her müsste man eigentlich mit der besten Mannschaft irgendwie starten können. Ich bin halt echt gespannt, das habe ich ja eben gesagt, ob Baumgart jetzt mal irgendwas komplett anders macht. Also irgendwie zwei richtige Stürmerraute im Mittelfeld. Boah, das folgt wie eine Dreierkette, aber das glaube ich eher nicht. Mal gucken.
Ja, ich meine, wenn also jemand wie Baumgart denkt, eben ja vom Umschalten, wenn ich das aus dem Bauch heraus falls. Und er wird natürlich diesem zentralen Mittelfeld der Fortuna auch was entgegenstellen wollen, ne? Und da habt ihr aber ja auch genug Power mit Benesch, Ferrei und Reis. Du sagst ja, die sind nicht in der idealen Situation von ihrer Form her, aber vom Potenzial her natürlich schon. Ne?
Ja, was gegen Elversberg ganz interessant war, also Baumgart hat also jetzt auch gestern viel früher gewechselt, als Tim Walter das gemacht hat, hat auch gesagt, dass die Spieler 12 bis 17 noch sehr, sehr wichtig werden können und dass er das auch so plant, dass er auch durchaus dafür ist, dass ein Wechselspieler mal Spiele entscheiden können. Den Eindruck hat man nicht immer gehabt bei Tim Walter. Und gerade die beiden zentralen Mittelfeldspieler, die reingekommen sind, also Poreba, der noch nicht viel gespielt hat, und Andy Suhun, von dem ich sehr, sehr viel halte, der aber schon diverse schwere Verletzungen jetzt hinter sich hat, die waren, als sie gegen Elversberg reinkamen, so direkt drin und auch sehr, also nach meinem Laienverständnis sehr nah dran an dem, was sich Baumgart eben dann wünscht von zentralen Mittelfeldspielern. Und also Suhun hat dann teilweise auch links außen gespielt, also sehr zweikampfstark, sehr laufstark, nervt die Gegner wahnsinnig. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da vielleicht noch eine Umstellung gibt, gerade auch, weil ich noch nicht ganz sicher bin, wie er damit umgeht. Also Baumgart, dass Königsdörfer jetzt wieder schwächer war, dass Dompe zwar immer für ein Tor oder eine Vorlage gut ist, aber halt im Pressing jetzt nicht so der optimale Spieler ist.
Wenn jetzt die anderen kein Thema mehr haben, das sie ansprechen wollen würden, würde ich noch eine Abschlussfrage stellen.
Doch, ich hätte noch eine Frage, das geht aber jetzt auch schon in eine ganz andere Richtung als das Spiel am Freitag. An euch alle. Was glaubt ihr, der FC Köln, haben die weniger Bock auf Steffen Baumgart in der Relegation oder auf Fortuna?
Ich glaube, die haben überhaupt keinen Bock auf Steffen Baumgart in der Relegation.
Das wäre ja auch so eine Geschichte, wenn Baumgart die in die zweite Liga runterschießt.
Also der Standardzeiger hat das natürlich schon als Titel gehabt. Ne? Also es wird hier schon in der Presse wird das ja schon sehr präsent gemacht. Hätte jetzt gedacht, ich hätte noch eine Frage, die jetzt ein bisschen weiter weggeht. Es geht irgendwie um so geile Seitenthemen, die es im HSV gibt, aber wo müssen wir jetzt nicht immer einsteigen. Aber was für ein Spiel erwartest du dir?
Ja. Ich wollte gerade fragen, normalerweise kommt doch jetzt noch irgendwas mit, wie geht's Klaus-Michael Kühne eigentlich so? Auch wieder nicht darauf vorbereitet und kann nur sagen,
wahrscheinlich zu gut.
Er wollte Felix Magath irgendwie installieren.
Das natürlich. Ist dann
Gott sei Dank doch nicht passiert.
Was macht Raphael van der Vaart? Und wie ist sein Beziehungsstatus aktuell? Auch das könnte man noch ausdiskutieren. Ja. Aber was erwartest du für ein Spiel am Freitag? Klar, Osnabrück sitzt noch sehr in den Knochen, das abzuschütteln, verstehe ich, dass das nicht leicht ist, aber du weißt natürlich auch, es ist nicht gegen Osnabrück, gegen die Fortuna zu Hause. Die Fortuna ist zu Hause nicht so gut, um das mal vorsichtig zu sagen, und sie stellen sich wahrscheinlich auch nicht so hinten rein.
Ja, deswegen sage ich jetzt mal selbstbewusst, dass der HSV das am Freitag gewinnt, aber dass das eher wieder Richtung so 3-2 geht, glaube ich, für den HSV. Ja. Aber ich hätte auch noch eine Frage an euch.
Ja, klar.
Ich kann die natürlich auch privat stellen, aber seid ihr denn vor Ort oder wer ist von euch vor Ort?
Schwieriges Thema.
Ja, so wie es jetzt aussieht, bin ich wahrscheinlich der Einzige von uns Vieren, der vor Ort sein wird.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der Schirm haben. Ich muss noch mal gucken, ob der Bahnstreik im Fernverkehr da was ändert.
Mhm. Okay. Aber ja. Also ich habe schon ausgerechnet, ab 13 Uhr fahren ja die Züge dann wieder. Das heißt, ich bin da ganz zuversichtlich und würde mich natürlich über eine Begegnung freuen.
Ich bin so froh, dass ich es nicht geplant habe, weil der Freitag ist tatsächlich hier in Berlin ein Feiertag und ich hatte schon überlegt, ob ich es mache, und jetzt kommt dieser Streik und ich freue mich so, dass ich es nicht geplant habe. aber nächste Woche ich werde es mir aufmerksam angucken. Ihr werdet aus dem Stadion berichten, wer auch immer da ist. Ich hoffe tatsächlich dass sich da oben noch alles viel weiter zusammenschiebt nach dem nächsten Wochenende. Und es wird sowieso bis zum letzten Spieltag gehen, Christian, richtig?
Ja, da gehe ich auch fest von aus, ja.
Ja. In dem Sinne, auf die nächsten 10 spannenden Spieltage.
Ja, und auf die nächsten 8 Podcast-Aufnahmen gemeinsam. Für immer in dieser Liga hängen bleiben werden.
Ja, wow. Schöne Liga, bleib bei uns.
Ja, sehr gerne. Also du bist hier natürlich immer, herzlich willkommen.
Ja. Und das nächste Mal wieder mit einem ausführlicheren Teil über Herrn Kühne.
Ja, eben. Ja. In dem Sinne, freut euch drauf. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.